Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Ringvorlesung in diesem Sommer, die insgesamt das Thema Hans Blumenberg in seinen verschiedenen Aspekten, also sein Werk, beleuchten wird. Man könnte sagen, es gibt so drei große Perspektiven in seinem Werk. Das sind einmal die frühen geschichtsphilosophischen beziehungsweise philosophiegeschichtlichen Untersuchungen zur Epochenschwelle, zur Epochenwende vom Mittelalter zur Neuzeit insgesamt. Dann sozusagen ein zweites großes Haupt- oder Thema, nicht, was man heute unter dem Stichwort Metaphorologie behandelt, wo er sich sozusagen die Grundbestände der philosophischen Sprache anschaut, und in dem Zusammenhang fallen dann eben solche Begriffe wie absolute Metapher und so weiter, mit denen wir uns dann ausführlicher beschäftigen. Und als dritte Perspektive, die vielleicht in den späteren Werken immer deutlicher hervortritt, könnte man sozusagen den anthropologischen Hintergrund seines Denkens nennen. Der Mensch ist ein hinfälliges Wesen, ja, und er sucht sozusagen die unterschiedlichsten Instrumente, mit denen er, wie Blumenberg gesagt hat, den Absolutismus der Wirklichkeit zu begegnen. Wir freuen uns, heute Abend Professor Jamme hier zu haben. Bevor Herr Rölli Herrn Jamme vorstellt, noch einige Bemerkungen zu den formalen Sachen. Sie können, also die Studierenden können hier einen Teilnahmeschein erwerben. Über die Modalitäten des Erwerbs haben sich Frau Gehring und ich noch nicht verständigt. Aber eine der Voraussetzungen ist regelmäßige Teilnahme der Veranstaltung. Von daher lasse ich gleich eine Liste herumgehen. Dann zweitens, das nächste Mal am 28.04. muss die Veranstaltung aus terminlichen Gründen leider ausfallen. Wir setzen also die Vorlesungsreihe erst in 14 Tagen fort. Und dann in der Weise, wie es im Internet oder auf der Homepage der TU oder beziehungsweise des Instituts angekündigt ist. Gibt es dazu noch Fragen? Bitte? Welches Pro-Seminar? Das findet statt. Und da komme ich sozusagen zum dritten Punkt, weil ich vermute, dass die Blumenberg-Kenntnisse sozusagen unter unserer Studentenschaft nicht sehr weit verbreitet oder sehr tief sind, biete ich donnerstags abends um 19 Uhr im Raum 319, Lektüren von Blumenberg an. Wir lesen also seine bekanntesten Aufsätze und Texte, also zur Rhetorik, also oder auch zur absoluten Metapher, zur Unbegrifflichkeit und so weiter. Ja, es sind alle herzlich eingeladen, sich sozusagen eine gewisse Grundlagenkenntnisse Blumenbergs zu erwerben. So, Herr Rölli, ich übergehe Ihnen.
Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, Ihnen Herrn Jamme vorstellen zu dürfen. Der ausgewiesene Experte ist für Mythostheorie. Und das ist natürlich ein Feld, ein Arbeitsgebiet, in dem Hans Blumenberg ein ganz einschlägiger Autor ist, mit seinem Buch Arbeit am Mythos, und wo ich Ihnen auch nur empfehlen kann, da mal einen Blick reinzuwerfen, weil dieses Buch im Unterschied zu anderen von Blumenberg sehr flüssig, sehr locker und gelassen geschrieben ist und sich einfach sehr, sehr gut lesen lässt und es großen Spaß macht, in diesem Buch rumzulesen. Herr Jamme ist Professor für Philosophie an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Und Ich werde einfach Ihnen kurz die Arbeitsgebiete vorstellen von Herrn Jamme und ein paar Publikationen dazu, sodass Sie sich eben weiter reinlesen können in seine Arbeit und dass Sie so einen ungefähren Überblick haben. Herr Jamme hat in Bochum promoviert 1981 mit einer Arbeit über Hölderlin und Hegel, und das ist auch schon charakteristisch für einen Arbeitsschwerpunkt, nämlich den deutschen Idealismus. Also es gibt zahlreiche Publikationen, insbesondere zur Philosophie von Hegel, und das ist auch ein Bereich oder ein Arbeitsfeld, das sich durchgehalten hat bis in die Gegenwart. Die jüngste Publikation in dem Kontext ist eine Materialsammlung, eine Herausgabe in 4 Bänden zum Thema Hölderlin und der deutsche Idealismus, erschienen in Stuttgart 2003 und dann in unveränderter, also zweiter Auflage 2005. Ist überhaupt ein Merkmal dieser Arbeiten, Bücher von Herrn Jamme, dass sie häufig in zweiter Auflage bereits erschienen sind. Das gilt auch für die Habilitation dann, die 1990 abgegeben wurde in Bochum wiederum, mit dem Titel Gott an hat ein Gewand. Grenzen und Perspektiven philosophischer Mythostheorie in der Gegenwart. Ein Buch, das seit 1999 auch als STW-Taschenbuch erhältlich ist. Und das sicherlich sozusagen den direktesten Bezugspunkt darstellt zu den Themen von heute Abend. Dann, was man noch sagen muss, ist, dass Herr Jamme seit 1994 oder in den Jahren von 1994 bis 1997 eine Professur für Geschichte der Philosophie innehatte an der Universität in Jena. Und dass er eben erst dann danach, 3 Jahre später, nach Lüneburg gewechselt ist. Neben dem Schwerpunkt Mythostheorie, deutscher Idealismus, ist noch besonders hervorzuheben das Arbeitsfeld Phänomenologie, Hermeneutik, mit besonderen Schwerpunkten bei Heidegger. In dem Kontext gibt es zum Beispiel die Herausgabe eines Tagungsbandes mit Otto Pöggeler zusammen, Phänomenologie im Widerstreit. Also auch hier existieren so ein paar unterirdische Verbindungen zu der Gesellschaft für phänomenologische Forschung, die ja auch hier in Darmstadt einen gewissen Sitz hat. Dann möchte ich noch sagen, dass das Buch zum Mythos, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es jetzt tatsächlich die Habilitation ist oder eine etwas abgeänderte Sache. Jedenfalls ein Buch auch zur Mythostheorie in japanischer Übersetzung erschienen ist, in Tokio 1998, und dass sie auch überhaupt auf Italienisch und Spanisch zahlreiche Aufsätze von Herrn Jamme finden können, was ich auch einigermaßen bemerkenswert finde. Ein letzter Punkt, der vielleicht vermehrt oder verstärkt in neuerer Zeit Interesse gefunden hat, ist das Thema Nietzsche. Nietzsche und der Mythos. Dazu finden Sie auch verschiedene Aufsätze, wenn Sie das Thema hier speziell interessiert. So viel erstmal. Wir werden ja Gelegenheit haben, nach dem Vortrag von Herrn Jamme auch noch zu diskutieren. Ich freue mich, Ihnen das Wort übergeben zu können, und freue mich sehr auf Ihren Vortrag zu diesem schönen Thema Mythos und Blumenberg. Bitte schön.
Ja, meine Damen und Herren, ich danke für die Einladung, vor allen Dingen Herrn Gamm und Frau Gehring, aber ich danke auch Herrn Rölli für diese überaus freundliche Einführung. Ich eröffne sozusagen ja die Ringvorlesung damit und verspreche Ihnen, dass ich nicht allzu lange auch reden werde, sondern dass wir vielleicht einige Dinge, die ich dann angesprochen habe, in der Diskussion auch vertiefen können. Herr Gamm hat ja hingewiesen, dass Blumenberg in seinem Werk verschiedene Themen angesprochen hat. Und eines der Themen, mit dem er vielleicht mit am berühmtesten geworden ist, ist sicherlich seine Mythos-Theorie. Er kann vielleicht als der wichtigste deutsche Theoretiker des Mythos der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gelten. Sein Werk Arbeit am Mythos, 1979 erschienen und dann auch schon gleich 1981 eine zweite Auflage, hat eine sehr große Wirkung hervorgerufen. Und zwar nicht nur national, sondern auch international. Es gab 1985 etwa gleich eine englische Übersetzung. Und dies interessanterweise quer durch die akademischen Disziplinen. Also von Literaturtheorie über Philosophie, Religionswissenschaften und Anthropologie bis zur Geschichte und Wissenschaftsphilosophie. Diese Wirkung wird sich gewiss noch verstärken, wenn ab diesem Jahr die vielen noch unveröffentlichten Materialien und Korrespondenzen in Marbach für die Forschung zugänglich werden. Die Mythos-Theorie, wie sie Blumenberg entwickelt hat, ist sehr tief verbunden mit Debatten innerhalb des breiten Feldes, das wir Humanwissenschaften zu nennen gewohnt sind. Besonders mit der philosophischen Anthropologie und der Evolutionsbiologie. Ausgehend von seiner Sicht des Menschen, Herr Gamm hat gerade ja darauf hingewiesen, ausgehend von seiner Sicht des Menschen als defizienten, bedürftigen Kreaturen, Organismen, die, um fähig zu sein, reflexiv zu denken und nicht instinktiv zu handeln, sich selbst herausgeworfen fühlen aus der Ordnung der Natur, ausgehend von dieser Sicht des Menschen, bricht Blumenbergs Theorie des Mythos mit der Aufklärung, indem sie dem Mythos eine rationale Funktion zuschreibt. In der Tat ist es das Zentrum von Blumenbergs Annäherung an den Mythos, ihn zu sehen als die Lösung eines Problems der menschlichen Evolution und nicht mehr als eine prärationale oder abergläubische Weise des Denkens. Blumenberg argumentiert, dass während andere Organismen sich an ihre Situation durch ihre Instinkte in Assoziation mit der natürlichen Selektion angepasst haben, ein Großteil der menschlichen Adaption kulturell bedingt ist, konstituiert durch das Erzählen von Geschichten, das die Arbeit des Mythos auszeichnet. Gemäß dieser Sicht stellt der Mythos den menschlichen Versuch dar, Ängste zu rationalisieren und zu kontrollieren. Ängste in Bezug auf die unbestimmten, unkontrollierbaren Kräfte der Natur. Indem nämlich diese Kräfte zu distinkten und individuellen mythischen Objekten anthropomorphisiert werden. Die Teilung der Gewalten der Natur in das polytheistische Pantheon des Mythos depotenziert diese Kräfte und macht sie fähig, von mythischen Bildern und Geschichten in Anspruch genommen zu werden. Indem er als die grundlegende kulturelle Anpassungsstrategie des Menschen fungiert, war der Mythos immer ein rationaler Versuch, die Realität zu konzeptualisieren, indem er sie nämlich in Bildern fasste. Und solange es Elemente der externen Realität gibt, die sich den Wünschen der Menschheit widersetzen, solange wird es immer einen Platz für den Mythos innerhalb des menschlichen Denkens geben. Werfen wir zunächst einen kurzen Blick auf das historische und kulturelle sozusagen Setting von Blumenbergs Leben, das seine Theorie des Mythos beeinflusst haben mag. Geboren 1920 in Lübeck als Sohn einer jüdischen Mutter, die zum Katholizismus konvertierte, wurde Blumenberg während der Nazizeit als Halbjude angesehen und war deswegen nicht in der Lage, die Universität zu besuchen. Nachdem er dann zunächst auf katholische philosophisch-theologische Hochschulen in Paderborn und Frankfurt am Main aufgenommen worden war, dann aber wieder von ihnen verbannt wurde, war Blumenberg gezwungen, eine Vielzahl von niedrigen Jobs auszuüben, bevor er wegen seines jüdischen Hintergrundes in ein Arbeitslager in Zerbst, in Sachsen-Anhalt liegt das, gebracht wurde. Mithilfe eines Freundes wurde Blumenberg später befreit und für den Rest des Krieges von der Familie seiner zukünftigen Frau versteckt. Blumenbergs erstaunliches Publikationsprogramm nach dem Krieg kann wenigstens zu Teilen erklärt werden aus seinem Wunsch, die Chancen zu nutzen, die die Nationalsozialisten ihm verwehrt hatten. Nach seiner Promotion in Kiel 1947 und Habilitation 1950 bekleidete Blumenberg später Professuren in Hamburg, Gießen, Bochum und schließlich 1970 in Münster, wo er dann bis zu seiner Emeritierung 1985 lehrte. Geprägt von der phänomenologischen Tradition von Edmund Husserl und gleichzeitig beeinflusst von zentralen Argumenten aus Kassirers, Philosophie der symbolischen Formen, lernte Blumenberg wichtige Grundzüge des menschlichen Denkens nicht nur in ihrem Inhalt, sondern auch in der Beziehung zu ihrer Funktion zu verstehen. In dieser Hinsicht ist es der einfachste Weg, Blumenbergs Annäherung an den Mythos zu charakterisieren, indem man ihn von seinem wichtigsten Vorläufer, nämlich Ernst Cassirer, unterscheidet. Blumenberg folgt Cassirer, indem er den Mythos als eine symbolische Form ansieht, die zentral für das menschliche Denken ist. Aber während Cassirer die symbolischen Formen rein nur in ihrer Beziehung zum Wesen des Menschen als Animal Symbolicum erklärt, nimmt Blumenberg dieses Argument, um den Mythos weiter in funktionalen Begriffen zu verstehen, als eine Form der kulturellen Anpassung. Dieses spätere Element von Blumenbergs Theorie des Mythos ist ererbt von Arnold Gehlen, was bis heute aber nur unzureichend gesehen wird. Gehlen sieht bekanntlich den Menschen als ein Wesen, das in der Natur eine Sonderstellung einnimmt. Diese Sonderstellung erfasst er durch Herders Begriff des Mängelwesens. Das bedeutet, dem Menschen mangelt das, wodurch sich Tiere von Natur aus am Leben erhalten können. So fehlt dem Menschen die Einpassung in ein natürliches Ausschnittsmilieu. Es fehlt ihm eine hochgradige Spezialisierung seiner Organe und es fehlt ihm schließlich die Leitung durch Instinkte und die entsprechende tierische Verhaltenssicherheit. Am Leben erhalten kann sich ein solchermaßen mangelhaft ausgestattetes Wesen nur durch eigentätige Entlastung und Umarbeitung der Mängel in Chancen der Existenzsicherung. So muss sich der Mensch von einer bedrohlichen Umwelt entlasten, indem er sie durch Arbeit und Technik ins Lebensdienliche umschafft. Und so muss sich der Mensch vom Druck der auf ihn einströmenden Reizfülle wie von einem Antriebsüberschuss entlasten, indem er Innenleistungen wie Bewusstsein, Fantasie und Sprache aufbaut. Es war diese Sicht des Menschen, die Blumenberg dazu anregte, vom Mythos in funktionalen Begriffen zu denken, wie sie seine Arbeit am Mythos dominiert. Eine Analyse von Blumenbergs Mythostheorie in Beziehung zu seinem Leben kann die Beziehungen aufzeigen, in denen diese zutiefst verbunden ist mit den dunkleren Aspekten der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts. In seiner intellektuellen Antwort auf den Nationalsozialismus, der Mythos des Staates, veröffentlicht posthum 1946, charakterisierte Ernst Cassirer die modernen politischen Mythen der Nazis als einen unerklärlichen Ausbruch des Irrationalen innerhalb einer wissenschaftlich fortgeschrittenen Kultur. Hier scheint Blumenbergs Beschäftigung mit dem Mythos subtiler zu sein als die von Cassirer, während er gleichzeitig einige signifikante Züge mit der Mythentheorie teilt, wie sie Max Horkheimer und Theodor W. Adorno in ihrer Dialektik der Aufklärung 1947 entwickelt haben. Indem der Mythos ein Teil der grundlegenden Beziehungen des Menschen zur Welt ist, ist er niemals rein irrational und kann auch niemals von der menschlichen, wissenschaftlichen und kulturellen Entwicklung getrennt werden. Die aufklärerische Sicht des menschlichen Fortschritts als einen Übergang vom vorrationalen Mythos zum rationalen Logos, es gab ein berühmtes Buch von Wilhelm Nestle mit diesem Titel, radikal in Frage stellend, also genau diese aufklärerische Sicht, als gäbe es so einen Fortschritt vom Mythos zum Logos, diesen Fortschritt radikal in Frage stellend, zeigt Blumenbergs Arbeit am Mythos, dass selbst in den scheinbar fortgeschrittensten, rationalsten Gesellschaften der Mythos immer noch eine Rolle spielt. Um Blumbergs Mythostheorie zureichend verstehen zu können, ist zunächst eine Einordnung dieses Werkes in die Tradition der deutschen philosophischen Anthropologie nötig. Von der Mitte bis zum ausgehenden 18. Jahrhundert war die Beschäftigung mit dem Mythos ein zentraler Gegenstand der deutschen Tradition der philosophischen Anthropologie. Während Denker der französischen Aufklärung wie Fontenelle in Mythen grundlegend nicht rationale Irrtümer des menschlichen Geistes sahen, verstanden deutsche Philologen des 18. Jahrhunderts Mythen in positiveren Begriffen. Aufbauend auf Sammlungen von Reiseliteratur wie derjenigen in der Bibliothek der Universität Göttingen, begannen Philologen wie Johann David Michaelis, Christian Gottlob Heine, also der mit Y, nicht der mit I, Johann Feder und Christoph Meiners, die Mythen zu sehen als ethnografische Objekte, die etwas über die unterschiedlichen Weisen erzählen, in denen ideelle Kulturen die Welt konzeptualisieren. David Humes Ziel folgend, wie es in seinem Treatise of Human Nature als Gewinnung einer verstehenden Science of Human Nature beschrieben ist, sahen diese Denker das Studium des Mythos als Basis für genau diese Humanwissenschaft, die der Anthropologie. Immanuel Kant und Johann Gottfried Herder wurden dann zu Zentralfiguren der Anthropologie des späten 18. Jahrhunderts, wobei der erste die Anthropologie als den empirischen Hintergrund seiner Moralphilosophie verstand und letzterer, also Herder, der Anthropologie und dem Mythos eine zentrale Rolle in seiner Literaturtheorie zuschrieb. Später dann kamen romantische Denker wie Friedrich Schlegel und Friedrich Wilhelm Joseph Schelling dazu, den Mythos zu verstehen als eine ästhetische Schlüsselkategorie mit dem Potenzial, nicht nur die Menschen mit der natürlichen Welt wieder zu vereinen, sondern auch eine normative politische Funktion zu spielen. Aber mit der Veröffentlichung von Darwins Descent of Man 1871 wurden diese teleologischen und ästhetischen Modelle der deutschen Theorie überwunden durch empirische und evolutionistische Theorien wie die, die englischen von Edward Burnett Tylor und den kennen Sie vielleicht, James George Frazer. Diese Theorien verstanden die Mythen als vorwissenschaftliche Modi des Denkens und als Vorschein, obwohl noch in primitiven Begriffen, der rationalen Methoden der modernen Wissenschaft, die möglicherweise überwunden werden durch die Ausbreitung der aufgeklärten Zivilisation überall auf der Welt. Es ließen sich viele Argumente dafür ins Feld führen, dass Blumenbergs Annäherung an den Mythos, mindestens in Teilen und mit wichtigen Unterschieden, eine Wiederaufnahme der deutschen philosophischen Anthropologie des späten 18. Jahrhunderts ist. Wie seine Vorgänger aus jener Epoche sieht Blumenberg den Mythos in hermeneutischen und anthropologischen Begriffen als dienstbar für miteinander verbundene kognitive, kulturelle und ästhetische Zwecke. Aber anders als seine deutschen romantischen Vorgänger sieht er im Mythos nicht ein Heilmittel für die Krankheiten der modernen wissenschaftlichen Rationalität. Gleichzeitig und im Unterschied zu Tylor und Frazer lokalisiert Blumenberg den Mythos nicht innerhalb eines Stadiums der menschlichen Zivilisation, das überwunden werden wird auf dem Weg zu einer universalen Aufklärung. Die historische Einzigartigkeit von Blumenbergs Theorie besteht in dem Weg, auf dem er den Mythos sieht als Erfüllung einer fundamentalen, kognitiven und adaptiven Funktion. Allerdings einer Funktion, die in Beziehung gesetzt werden muss zur kulturellen, wie in Opposition gesetzt werden muss zur biologischen Evolution und die nicht ein bloßes Stadium auf dem Weg zu einer universalen, aufgeklärten Zivilisation ist. Gehen wir jetzt etwas detaillierter auf das 1979 erschienene monumentale Werk Arbeit am Mythos ein. In dem ersten und spekulativsten Teil seiner Arbeit am Mythos, die nach dem Absolutismus der Wirklichkeit überschrieben ist, skizziert Blumenberg einen hypothetischen Ausgangspunkt, von dem aus die Arbeitermythos seinen Ausgang und seinen Anfang nimmt. Der Absolutismus der Wirklichkeit bezeichnet einen Zustand, in dem der Mensch oder sein prähistorischer Vorfahre den natürlichen Gewalten noch hilflos ausgesetzt war, von denen er keine wirkliche Vorstellung hatte, denen er keine wirklichen Intentionen entgegensetzen konnte und von denen er Distanz suchte, um sein Überleben als Spezies zu retten. Alle Errungenschaften der menschlichen Kultur, so Blumenberg, setzen voraus, dass dieses Stadium der reinen biologischen Nicht-Überlebensfähigkeit, dieses Albtraum-Szenario einer ultimativen selektiven Unterlegenheit, ein für allemal hinter uns liegt. In diesem Sinne ist der Mythos schon ein rationaler Versuch, die Welt verständlich vorhersehbar zu machen und so handhabbar, zum Beispiel durch Identifizierung göttlicher oder schädlicher Kräfte, die man im Opfer oder durch demütigende Bitten zu besänftigen sucht. Aber wenn alle menschliche Kultur, eingeschlossen die Skizze der Genesis der menschlichen Kultur, wie sie in der Arbeitermythos vorgenommen wird, aber wenn alle menschliche Kultur nach dem Absolutismus der Wirklichkeit liegt, was kommt dann vor ihm? Man kann die Frage in zwei Weisen beantworten, abhängig davon, ob man die Voraussetzung zeitlich oder räumlich versteht. Im ersten Fall muss man fragen, wie die Mängelwesen, bekannt als Homo sapiens, sich selbst in einer anfänglich so schrecklichen Lage fanden. Hier müsste man, was aber sozusagen ein eigener Themenschwerpunkt wäre, Blumenbergs weithin unbekannte Beziehung zur Post- und Anti-Darwinschen Evolutionstheorie untersuchen, besonders zum Werk des vergleichenden Anatomen Paul Alsberg. Das will ich mir sparen, kann ich aber gern, wenn Interesse besteht, in der Diskussion noch einiges zu sagen. Warum ist der Mensch so spektakulär schlecht ausgestattet für den Kampf ums Überleben? Und wie steht diese konstitutive Mängelausstattung in Beziehung zu seiner stupenden kulturellen und technologischen Entwicklung? Im zweiten Fall muss man fragen, was es für diese Kreatur bedeutet haben muss, sich mit dem Absolutismus der Wirklichkeit konfrontiert zu haben und überlebt zu haben, um genau diese Geschichte, nämlich des Überlebthabens, zu erzählen. In der Tat überlebt zum Teil durch das Erzählen von Geschichten. Man kann, wie wir gesehen haben, die Arbeit am Mythos als eine gleichzeitig post- und anti-darwinistische Theorie der kulturellen Evolution lesen. Nun aber wollen wir uns von der prähistorischen Emergenz der anthropologischen Urszene zu dem Notausgang wenden, der in mythischen Formen gesichert ist, die in einer bestimmten Beziehung zur Welt stehen. Der Fokus wird sich ändern von den unmenschlichen Ursprüngen zu der gastlichen und bewohnbaren Welt menschlicher kultureller Erzeugnisse, in denen der Absolutismus der Wirklichkeit immer schon depotenziert ist. Thematisiert werden muss hier vor allem das zentrale Konzept der Bedeutsamkeit, von Blumenberg eingeführt als ein Kriterium, um die Effektivität der mythischen Figurationen zu überprüfen und ihre Langlebigkeit zu erklären. Es ist diese Bedeutsamkeit, die im Unterschied zur nivellierenden Indifferenz der theoretischen Wissenschaften bestimmten Zeiten, Räumen und Dingen eine besondere Prägnanz, ein Relief verleiht und so der Gleichgültigkeit entreißt. Bedeutsamkeit ist weder ein invarianter Faktor des menschlichen In-der-Welt-Seins, was gegen Heidegger geht, noch das Relikt eines goldenen Zeitalters, in dem die Menschen sich noch in der Welt zu Hause fühlten, vor dem zerstörerischen Prozess der modernen Rationalisierung und Entzauberung, was gegen die Romantiker geht. Es ist ein Terminus technicus, der in strikter Analogie zu dem evolutionären Konzept der adaptiven Fitness funktioniert. Die ältesten Mythen, die uns überliefert sind, sind so unüberschreitbar bedeutsam, weil sie zu dem Zeitpunkt, an dem sie durch die Schrift aufgezeichnet worden sind, schon so gesichtet, perfektioniert und gestärkt sind, weil sie einen Selektionsprozess durchlaufen haben, der tausende von Jahren gedauert hat. Deutlich wird hier, wie sehr Blumenberg in der Tradition der Hermeneutik steht, einer wirkungsgeschichtlichen Betrachtungsweise. Ihn interessiert die Verformung der Inhalte im Zuge ihrer Rezeptionsgeschichte, im Zuge also der Rezeptionsgeschichte des Mythos. Die Inhalte sind der Kern einer gehärteten Erfahrung. Indem der Mythos bestimmte Lebenssituationen und Ängste bewältigt, gewinnt er eine erste Distanz und ist so anfängliche Rationalität. Der Mythos spielt so eine entscheidende Rolle im Prozess der Selektion für die Selbsterhaltung der menschlichen Gattung und das Überleben der stärksten Geschichten. Die Mythen seien nicht vorlogisch, sondern, Zitat, hochkarätige Arbeit des Logos. Diese Rehabilitation des Mythos ist explizit gegen das Dogma gerichtet. Das heißt, gegen den Versuch, in den religiösen Texten die metaphorische durch die realistische Ebene zu ersetzen. Also gegen das, was den Monotheismus im Kern ausmacht. Zum Beispiel das Bilderverbot. Im Mythos ist die Erzählung des Mythos und seine Interpretation eins. Die Griechen vereinnahmten Äskulap und Bacchus. Den Gegensatz dazu bilden die Hochreligionen mit ihren dogmatischen Texten, die immer neu interpretiert werden. Blumenberg wendet sich auch gegen den Anspruch, dass Texte mit Offenbarungsanspruch auftreten. Die Theologie ist in seinen Augen terroristisch, weil sie Bilder noch als Realia liest. Blumenberg will für die Theologie das inaugurieren, was er für die Philosophie erreicht sieht, nämlich, wir haben es durch Herrn Gamm anfangs gehört, die Metaphorisierung. Viele andere Themen könnte man noch nennen, was aber hier aus Zeitgründen unterbleiben muss. So zum Beispiel Blumenbergs anthropologische Sicht der Literatur als einer Weise, wie die Menschheit am Mythos gearbeitet hat. Die Wiederbelebung von Mythen in Beziehung auf neue historische und kulturelle Umstände und in diesem Zusammenhang die Neustiftung von Bedeutsamkeit und Prägnanz. Das literarische Schlüsselmotiv der Arbeitermythos ist die Geschichte von Prometheus, dem Titanen, der das Feuer von Zeus gestohlen hat, um der Menschheit zu helfen. Blumenberg argumentiert, dass das Feuer eine spezielle Orientierungsbedeutung für den Menschen hat, dass es etwas zu tun hat mit bedrohlichen Aspekten der Realität und dass die Stiftung des Lichtes Orientierung erlaubt, in der Dunkelheit, in Furcht und Verwirrung. In diesem Sinne ist das Feuer eine ursprüngliche Metapher für Kultur und für die Arbeit des Mythos. Und diese Arbeit ist paradigmatisch verkörpert in der Figur von Prometheus. Nachdem Blumenberg verschiedene antike, griechische, römische, humanistische und aufklärerische Quellen von Prometheus untersucht hat, wendet er sich der Behandlung des Mythos im späten 18. Jahrhundert innerhalb der deutschen Literatur und Philosophie zu, zuerst und vor allem in den Versionen von Herder und besonders dann von Johann Wolfgang von Goethe. Während Herder den Prometheus-Mythos in Begriffen der menschlichen Selbstkultivierung oder Bildung interpretiert, folgt Goethe Herders Weg, indem er Prometheus zum Zentralmythos der modernen deutschen Literatur erhebt. In Goethes Begriffen besteht die Funktion der Literatur darin, das volle Ausmaß der menschlichen Wünsche und Fähigkeiten zu explorieren und auch ihre notwendigen Grenzen anzuerkennen, wenn man mit den überwältigenden Kräften der Natur und des Schicksals konfrontiert ist. In diesem Sinne ist die alte Geschichte von Prometheus wiedererzählt in Goethes Faustdrama und in dem realpolitischen Drama von Napoleon. Beide Männer können ihre grenzenlosen Ambitionen nicht zügeln und fallen letztlich deshalb dem Absolutismus der Realität anheim. Was man natürlich auch noch erwähnen müsste, wären wichtige Mythos-Theorien des 20. Jahrhunderts, die Blumenberg inspiriert haben, ohne dass er dies in jedem Fall auch ausdrücklich erwähnt, geschweige denn in Fußnoten nachgewiesen hätte. Aber das tun die wenigsten Philosophen und gerade die wichtigsten, das wissen Sie, verschweigen. Das sollten Sie sich nicht zum Beispiel für Ihre Hausarbeiten nehmen, aber die bedeutenden Philosophen verschweigen eigentlich in der Regel ihre wichtigsten Quellen und da ist Blumenberg auch keine Ausnahme. Indem er die kognitiven und organisierenden Komponenten des Mythos hervorhebt, folgt Blumenberg Tendenzen, die bereits im Werk von Ernst Cassirer und Claude Lévi-Strauss vorgeprägt waren. Aber anders als Cassirer glaubt Blumenberg nicht, dass man den Mythos durch Rationalität überwinden kann. Und er schreckt auch zurück vor einer explizit politischen Betrachtung des Mythos. Und anders als Lévi-Strauss beschäftigt sich Blumenbergs Analyse des Mythos mit der hermeneutischen Rezeption des Mythos mehr als mit dessen strikt strukturalen Bestandteilen. Blumenbergs Emphase auf der Beziehung zwischen Mythos und Angst korrespondiert mit einer Tradition, in der sich solche Theorien wie die von Sigmund Freud und Martin Heidegger finden. Freuds Theorie, dass der Mythos aus mit dem Unbewussten assoziierten Projektionen entsteht und dass dies mit teilweise unbewussten Emotionen wie der Angst korrespondiert, zeigt eine deutliche Kontinuität mit Blumenberg, die der Letztere auch bereitwillig anerkennt. Aber Blumenberg assoziiert die Arbeit des Mythos nicht mit der individuellen Durcharbeitung der Psychoanalyse, weil er Mythen eher als kollektive, denn als individuelle Konstrukte versteht. Blumenbergs These, dass die Angst ein grundlegendes Charakteristikum der menschlichen Existenz ist, die sich zum Teil zur Furcht gewandelt hat, als sie sich mit spezifischen Objekten identifizierte, die der Mythos bereitstellte, diese Theorie ist wesentlich beeinflusst natürlich durch Heideggers ontologische Analyse der Angst in Sein und Zeit. Aber anders als Heidegger betrachtet Blumenberg die Angst als den zentralen motivierenden Faktor hinter dem Mythos, nicht nur als eine allgemeine Charakterisierung des In-der-Welt-Seins. Der Text aber, mit dem die Arbeit am Mythos am meisten zu tun hat, ist, wie ich eingangs schon sagte, Max Horkheimers und Adornos Dialektik der Aufklärung. Deutlich ist die Orientierung am Modell von Adornos Deutung der Odyssee. Poesie ist schon davongekommen sein. Und für Blumenberg ist der Mythos entronnen sein. Es gibt, so schreibt Blumenberg gleich auf den ersten Seiten, keinen endgültigen Triumph der Aufklärung. Insgesamt ist die Arbeit am Mythos ein Gegenbuch zur Dialektik der Aufklärung. Eine, man könnte sagen, polemische Antwort auf Horkheimers und Adornos Theorie. Während Adorno und Horkheimer argumentieren, dass die Aufklärung selbst mythologisch wird, wenn sie nämlich glaubt, fähig zu sein, sowohl die externe Natur wie die Natur innerhalb des Subjektes zu beherrschen, bietet Blumenberg keine substanzielle Kritik der aufklärerischen Rationalität. Eine Kritik der instrumentellen Vernunft gibt es bei Blumenberg nicht. Ein ästhetisierender Blick entlastet vielmehr vom Ernst des Geschichtemachens. Die Freiheit des Plauderns wird als Allheilmittel gegen marxistische Eschatologie verstanden. Alle diese hier nur kurz angerissenen Themen bedürften einer eingehenderen Betrachtung. Angesichts der Zeit will ich zum Schluss aber nur einige Bemerkungen zur impliziten politischen Botschaft von Blumenbergs Arbeitermythos machen und dies mit einigen kritischen Bemerkungen zu seinem grundlegenden Ansatz verbinden. Schon die ersten Überschriften, wie zum Beispiel archaische Gewaltenteilung oder, das haben Sie jetzt schon mehrfach gehört, Absolutismus der Wirklichkeit, zeigen eine sehr starke politische Färbung. Die Herrschaftskategorien lassen ahnen, worum es geht. Es geht um Machtfragen. Ist das nicht, so ist zu fragen, eine zu einseitige Weichenstellung? Blumenberg folgt bei seinem Menschenbild dem Protagoras-Mythos. Der Mensch ist das prinzipiell unangepasste Wesen, ein Mängelwesen. Daher kommt es zu Überreaktionen, wie er schreibt, der Anpassungsversuche und daraus entsteht Kultur. Diese Tradition ist aber nur eine unter anderen Traditionen. Blumenberg verabsolutiert und verallgemeinert diese heute bei Gehlen anzutreffende Tradition. Blumenberg will sowohl Selbstbehauptung, dieser von Spinoza ererbte Zentralbegriff taucht schon in der Legitimität der Neuzeit auf, Blumenberg will also sowohl Selbstbehauptung und Glücksanspruch erhalten. Die Dinge werden verfügbar gemacht für die Selbstbehauptung. Die Grundfrage ist aber die, ob die hier entfaltete Theorie der Mythologie wirklich zusammenpasst mit der Konzeption des Menschen als eines sich selbst behauptenden Wesens. Wäre nicht ein anderes Menschenbild nötig? Das Moment, das Blumenberg betont, ist das der Distanzierung, nämlich vom Absolutismus der Wirklichkeit, womit das Problem der Überentfernung der Wirklichkeit entsteht. Gibt es nicht aber auch das umgekehrte Problem der Annäherung? Das Wirkliche wird einseitig als das Bedrohliche geschildert. Das Heilige ist aber ein ambivalentes Phänomen, Faszinosum et Tremendum, wie wir von Rudolf Otto wissen, angsterregend und anziehend. Die andere Traditionslinie, die wir zum Beispiel bei Rilke finden, die nämlich einer Vergöttlichung der Dinge, begegnet bei Blumenberg überhaupt nicht. In Roland Barthes Beschreibung des amourösen Diskurses kommen aber alle diese Ambivalenzen zum Ausdruck, um nur ein Beispiel zu nennen. Hinzu kommt die massive Behauptung von der Angst des Menschen in der Vorgeschichte. Wie kommt Blumenberg zu dieser Behauptung? Seine Kennzeichnung des Status Naturalis ist eine geschichtsphilosophische, letztlich rousseausche Hypothese. Jedenfalls hängt die Definition des Mythos als Entlastung ganz ab von dieser Konstruktion eines Urzustandes. Auf der anderen Seite ist Blumenberg aber viel zu raffiniert, um sich auf Ursprünge festzulegen. Es gibt eine Stelle ganz am Anfang des Buches, wo er sich ausdrücklich gegen den Verdacht des Ursprünglichkeitswahns zum Beispiel wehrt. Seine Auszeichnung der Angst stammt nicht aus der Tradition der klassischen Metaphysik, sondern ist epikureische Tradition, die Blumenberg bei der Psychoanalyse, und hier ist weniger Freud als vor allen Dingen Otto Rank gemeint, der die These vom Geburtstrauma aufgebracht hat. Also eine epikureische Tradition, die Blumenberg bei der Psychoanalyse, bei Kierkegaard und dann bei Heidegger aufnimmt. Mit hinein kommen auch rasche aktuelle politische Seitenblicke. Ganz auf der ersten Seite, fast im ersten Satz schon, geht es gegen die Technikkritik zum Beispiel der Grünen. Es gibt ganz prononcierte Stellungnahmen pro repräsentative Demokratie. Insgesamt muss man sagen, alles, was nur von ferne grün schimmert, wird zur Seite geschoben. Deutlich wird dies auch im zentralen Kapitel 5. Im Zentrum steht hier die Selektion, beziehungsweise die Rolle des Mythos für die Selbsterhaltung der menschlichen Gattung und das Überleben der stärksten Geschichten. Im Unterschied zur Selektion wird die Fantasie, und das heißt die gesamte Tradition der Frühsozialisten, denken Sie an Fourier, von Baudelaire, denken Sie auch heute an Castoriadis, diese ganze Tradition wird und damit die Fantasie heruntergespielt, ja massiv beleidigt. Die untergründige Kritik gilt der Aufklärung als Freimachen von Bindungen. Aber auch der Pariser Mai 1968 und die Losung, ne, die Fantasie an die Macht, wird von Kritik nicht verschont. Diese gewaltsame Sprengung des Zusammenhanges von Mythen und Fantasie, beziehungsweise auch Utopie, ist hochproblematisch und zeigt eine monströse Vereinfachung des Fantasiebegriffs. Das individuelle, ästhetische, der Überschuss an Möglichkeiten, denken Sie an Bloch, ja, fällt weg. Fantasie wird einseitig als luxuriös gedacht, was völlig ungerecht ist, etwa auch gegenüber der modernen Kunst. Und nur aus dieser Haltung heraus ist seine Kritik an der Illusion zu verstehen, man könne sich Mythen ausdenken. Blumenberg bewegt sich zwischen zwei Extremen. Weder, sagt er, gibt es einen Grundmythos, noch einen Kunstmythos, wobei mit letzterem jede Form der Remythisierung gemeint ist. Unter Remythisierung fasst Blumenberg aber auch jeden Versuch von politisch-gesellschaftlicher Umwälzung. Hier wird er eindeutig politisch. Es gibt, so schreibt er, Augenblicke leichtfertiger Preisgabe der Resultate von Jahrhunderten und Jahrtausenden. Geschichte, so begründet er seinen Konservatismus, sei ein Laboratorium über lange Zeit hin, das man nicht leichtfertig aufgebe. Von da aus kommt Blumenberg übrigens auch zu einer mir persönlich durchaus sympathischen Kritik an Habermas, Apels Theorie der Letztbegründung und des kommunikativen Handelns und des damit verbundenen, wie er so schön schreibt, Begründungsluxus. Letztbegründung, ich zitiere Blumenberg, Letztbegründung führe zu Beweislasten, die, würden sie wirklich mit dem Ernst angenommen und übernommen, mit dem sie behauptet und eingefordert werden, nirgendwo noch Raum für das ließen, was bei diesem Prozess für die einsichtige Daseinsbewegung gewonnen werden soll. Zitat Ende. Wir müssen lernen, mit der, und das ist eine sehr schöne Formulierung, Lücke im Schirm der Rationalität zu leben. Lücke im Schirm der Rationalität. Er plädiert im Gegenteil für die Langzeitselektion und nimmt damit den Standpunkt eines absoluten Geschichtsbeobachters ein. Der Selektionist kann im Grunde nur konstatieren, keine Werturteile erheben oder durchsetzen, etwa gute von schlechten Institutionen unterscheiden. Er kann nur sagen, ja gut, die haben sich einfach durchgesetzt, also sind sie wahrscheinlich auch die Stärkeren und damit vielleicht die Besseren. Wie in der gesamten Ritterschule üblich, kehrt auch Blumenberg die Beweislast um. Zitat: Wo eine Institution besteht, ist die Frage nach ihrer Begründung nicht von selbst ständig akut und liegt die Beweislast immer bei dem, der gegen die mit ihr gegebene Regelung aufsteht. Wie soll man aber die Beweislast je führen können? Denken wir nur an das Hitler-Regime. Wieso gibt es dann Unrecht? Es gibt kein Gespräch über Lebensformen, selbst wenn man keine Letztgründe hat, was in der Tat problematisch ist. Was offen bleibt, ist die Frage, ob man in den Prozess der Selektion eingreifen kann. Auffällig in diesem Zusammenhang ist, dass Blumenberg, selbst ein Überlebender des Holocaust, niemals die Kategorie des politischen Mythos thematisiert. Sein Schweigen zur faschistischen Mythologisierung ist ein auffälliger blinder Fleck in einer Theorie, die ansonsten den humanisierenden Einfluss des Mythos unter der Rubrik vom Terror zur Poesie unterstreicht. Hier wäre Thomas Manns Dr. Faustus, den Blumenberg nirgendwo erwähnt, ein sehr viel besserer Referenzpunkt als Valéry's abstruses Drama Mon Faust, das Blumenberg an vielen Stellen behandelt. Blumenberg macht es seinen Kritikern schwer, schon allein durch seine assoziative Schreibweise. Die Verführungskraft des Buches liegt darin, dass die Voraussetzungen nicht genannt werden. Der Haupteinwand hätte der Vereinseitigung des Mythos zu gelten. Nur dessen restriktive Seite wird betont, als Instrument zur Beseitigung der Furcht. Sein Überschusscharakter wird völlig vernachlässigt, die Ermöglichung von Bewunderung. Dieses Problem ist aber nur in einem weiteren Rahmen zu lösen, wenn man nämlich Blumenbergs Mythos-Theorie als Weiterentwicklung seiner Metaphorologie bzw. historischen Phänomenologie, wie er das auch genannt hat, versteht. Also seiner Beschäftigung mit irreduziblen Bildern, die nicht logisch zu fassen sind. Dies aber würde einen völlig neuen Vortrag nötig machen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Zweitens kann man keinen Begriff des drei, vier Worten definieren, ohne dazu eine Geschichte zu erzählen, um es zu verdeutlichen, was man meint. Zum Dritten fällt mir der ganz frühe Nietzsche ein. Die Geburtsstätte der Goethe aus dem Geist der Musik. Nietzsche lässt ja mit Sokrates die Wissenschaft beginnen und damit die ganze Misere und Dekadenz. Der frühe Nietzsche wurde merkt, nachher hat sich das ja vielfach geändert. Und sagt, mit dem Verlust des dionysischen Rauschhaften, der Chor, natürlich die Tragödie und alles, was weiter zurückliegt. Und damit mit dem Mythischen haben wir unsere eigentlichen Wurzeln verloren. Das ist mir dazu eingefallen,
ja.
Ein paar Sachen zu sagen.
Ja, ganz herzlichen Dank. Also das Erste ist völlig richtig. Und da hätten Sie sozusagen Blumenberg ja auf Ihrer Seite. Das habe ich gesagt, wir müssen mit der Lücke im Schirm der Rationalität geben. Also es gibt keine durchrationalisierte Gesellschaft, selbst eine scheinbar sozusagen verwissenschaftlichte Rationalisierte hat ihre sozusagen irrationalen Seiten. Und wir haben ja immer, wenn wir auch sozusagen auch nur die deutsche Geschichte ansehen, immer ein sozusagen interessantes Schwanken zwischen mythischen und sozusagen aufklärerischen Bewegungen. Ja, es folgt sozusagen auf die Romantik, folgt dann wieder die Rationalität und umgekehrt. Wir haben sozusagen nie einen endgültigen Sieg und Sie haben recht, es gibt keine Entscheidungen, die sozusagen rein aus Rationalität getroffen werden. Sie können jetzt noch sagen, die moderne Hirnforschung unterstreicht das ja auch nochmal. Also wenn Sie sozusagen sich einfach die Ergebnisse ansehen, wie einfach Entscheidungen getroffen werden. Sie kennen vielleicht die ganze Diskussion um den freien Willen, also das will ich jetzt hier nicht nochmal erwähnen. Ich will nur aufmerksam machen, dass in der Tat ein ganz zentraler Punkt, ja, wo ist eigentlich die Grenze zwischen Rationalität, Irrationalität, müssen wir die Begriffe nicht überhaupt in der Weise aufgeben. Also da ist Blumenberg sicher jemand, der sehr deutlich gemacht hat, dass es keinen endgültigen Sieg der Rationalität gibt und noch scheinbar rationale Gesellschaften ihre irrationalen Seiten haben. Und das kennen Sie von sich selber, nicht wahr? Wenn Sie Horoskope lesen, bewegen Sie sich sicherlich nicht auf dem Weg einer rationalen Wissenschaft. Das Zweite, was Sie gesagt haben, ist ein entscheidender Punkt, nämlich das Geschichten erzählen. Das zentrale Element vom Mythos in der Tat, dass Geschichten erzählt werden. Es ist ja sehr schwierig, wie man Mythos überhaupt definiert, aber Sie können sagen, es sind einfach Geschichten, die eine bestimmte Kulthandlung begleiten. Das wäre vielleicht so die allgemeinste Definition, die man haben kann. Und dieses Geschichtenerzählen ist ja heute wieder enorm wichtig geworden. Wir wissen es aus der Biografieforschung, wissen es aber auch aus der Philosophie. Denken Sie an Charles Taylor zum Beispiel oder Dieter Thome, der diesen Dingen ja nachgegangen ist. Aber dieses Geschichtenerzählen ist ja inzwischen auch in der Ökonomie angekommen. Also das Storytelling ist ja zum Beispiel für also sowas wie Corporate Identity heute ganz entscheidend geworden. Ja, und Sie wissen immer, dass also sozusagen auch damit Identität gestiftet wird. Ja, eine individuelle Identität, aber es gibt sozusagen natürlich auch politische Mythen, die erzählt werden, um politischen Institutionen so etwas wie eine höhere Weihe zu verleihen. Also das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ließ sich noch sehr viel zu sagen zu dem Thema Geschichten erzählen, warum Menschen das eigentlich brauchen. Und das Letzte, das ist ein ganz wichtiger Hinweis natürlich, Nietzsche gehört in eine bestimmte, man kann sagen, romantische, romantisierende Tradition, gegen die Blumenberg aber eben auch argumentiert, dass wir sozusagen mit dem Verlust des Mythos auch einen bestimmten Ursprung verloren haben. Und aus dem Grund kommt ja dann seine Faszination auch für Richard Wagner, weil er gedacht hat, da haben wir sozusagen noch einmal eine neue mythische Kraft, die sozusagen auch eine Nation im Kern bewegen kann. Also das ist sicherlich ein ganz, ganz entscheidender Punkt, der sozusagen aber in dem Punkt sicher Blumenbergs Kritik auch herausgefordert hätte. Also was Blumenberg Nietzsche angeht, ist ein ganz eigenes Thema, aber das müsste man vertiefen.
Ja, eine Frage, Andreas?
Ja, vielen Dank, Meister, für den sehr spannenden Vortrag. Ich habe eine Frage zu Ihrem politischen Resümee oder zu Ihrem Versuch, Blumenberg eben als politischen Autor zu lesen. Also zunächst mal würde ich Ihnen völlig recht geben, dass er auch so sogar von einer ersten Ebene oder vielleicht direkten Ebene als konservative Autor gelesen werden kann. Also sehr deutlich wird das in diesem kleinen Büchlein, die Sorge gegen den Fluss, da entwickelt er genau solche Invektiven gegen Grüne und überhaupt gegen ökologische Bewegungen, die Sie erwähnt haben, und sprach das alles als Parallelaktion zu dem, was Marquardt auch in dieser Zeit gemacht hat.
Ja.
Diese These, dass eben die Angst arbeitslos geworden ist und eben die linken Intellektuellen, nachdem jetzt das Proletariat frei ist, ein neues zu befreiendes Objekt in der Natur suchen. Das Buch endet dann eben diesen Satz. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Also die Sorge ist einfach ein inszeniertes Phänomen und dafür habe ich auch eben Elemente im Vortrag gefunden, ob man mich auf einer anderen Ebene, also ihn auch stärker als progressiven Autor lesen könnte. Und zwar gerade in seiner Kritik an Eigentlichkeit, an Faktizität oder insbesondere auch einer Berufung auf eine immer geartete Faktizität. Also, denke so ein bisschen an die Legitimität der Neuzeit. Da gibt es ja zu Beginn zumindest die Frage oder die These im Anschluss am Abend, ob es nicht sein kann, dass die Rede von einer Säkularisierung insofern problematisch ist, als die Säkularisierung uns eben kein Weltgewinn gebracht hat, sondern ein Weltverlust. Mhm. Gerade dieser Versuch, eine Eigentlichkeit zu bewirken, indem man sich eben beispielsweise von der Theologie abkehrt, so Welt zu gewinnen, führt eben in eine Art Verlust oder Nihilismus. Das zieht sich ja so ein bisschen durch alle Werke. Also diese Kritik an jeder Art von Unmittelbarkeit und ein entsprechendes Lob der Unfähigkeit des Indirekten. Also, in dem Zusammenhang gehört halt auch diese Humanisierung des Mythos. Oder wir versuchen den Mythos zu humanisieren und zu sagen, wir können den Mythos eben nicht von einer wie auch immer gearteten Position des Eigentlichen, der nicht übertragenen Rede oder wie auch immer kritisieren. Das ist natürlich zunächst mal keine unmittelbar politische These oder Aussage, aber hätte eventuell politische Konsequenzen, wenn man es eben als eine Kritik von russoistischen Politiken beispielsweise begreift, die meinen jetzt im Namen eines eher verkarteten Naturzustands symbolische Universen, Kulturen und so weiter kritisieren zu können. Das einfach nur als Frage, also ob sie auch diese Möglichkeit zulassen würden, ihn in anderer Weise vielleicht sogar politisch stark zu machen.
Ganz spannende Frage. Es gibt nicht in der Literatur noch nicht sehr viel sozusagen Beschäftigung mit dieser Frage. Ich würde Ihnen im Großen und Ganzen zustimmen. Wir haben auf der einen Seite natürlich die Dinge, die Sie auch jetzt nochmal aus anderen Veröffentlichungen mit herangezogen haben, deutliche politischer Konservatismus. Und Sie haben ja Odo Marquardt erwähnt. Odo Marquardt macht das dann nochmal, dünnt das dann nochmal aus und lanciert so eine Toleranzforderung sozusagen im Gewande der Mythologie und der Polymythie vor allen Dingen. Also da haben Sie im Grunde nochmal diesen Effekt noch einmal sozusagen populistisch verdünnt, würde ich jetzt mal bösartig sagen. Auf der anderen Seite haben Sie aber völlig recht. Es gibt dadurch, dass Blumenberg in erster Linie, das habe ich ja versucht auch zu sagen, Rezeptionstheoretiker ist, ja, wendet er sich allein schon sozusagen diese Grundbestimmung, also ist er ein Feind jeder Unmittelbarkeit, jedes Festlegen auf Ursprüngen. Und damit natürlich auch, wenn Sie diese Kategorie machen, irgendwo fortschrittlich. Und das wird deutlich, das ließe sich auch nochmal sehr lang hier ausbreiten, deutlich in seiner Kritik eben am Dogma. Nicht alles, was sozusagen in dieser Weise festgelegt ist, alles, was sozusagen mit einem solchen Herrschaftsanspruch auftaucht, ist Blumenberg eben auch verdächtig. Und in dem Punkt haben Sie völlig recht, in dem Punkt könnte man ihn fortschrittlich nennen. Also insofern hat er eigentlich beide Seiten. Was ihn sozusagen an einem letzten Konservatismus hindert, ist in der Tat sein rezeptionsgeschichtlicher Ansatz. Also man kann sagen, dass er die Arbeit am Mythos, da ist er fortschrittlich, die Arbeit des Mythos, ja? Also das, was sozusagen diese ganze Angstgeschichte angeht, da ist er eher konservativ. So könnte man es erstmal so holzschnittartig einordnen.
Ja, also ich wollte noch eine andere Frage, auf die Sie eigentlich jetzt nicht eingehen wollten, weil das den Schluss bildete, den Zusammenhang zwischen Mythos und Metaphorologie. Mhm. Aber doch, weil Sie es auch jetzt mehrfach angesprochen haben, doch nochmal kurz eine Frage stellen. Man könnte ja sich fragen, wenn er sich ausführlich mit Lévi-Strauss und auch sozusagen der Philosophie der Mythen auseinandersetzt, Wie kann er eigentlich dabei bleiben, einen anthropologischen Begriff des Mythos überhaupt noch zu entwickeln? Ja, also Mythen sind Geschichten, Punkt. Mhm. Sozusagen ein Wesen des Mythos oder so ein Mythos in diesem allgemeinen Sinn mit einer relativ einheitlichen Struktur, kommend aus der Angst, sich äußern, funktionalistisch, kann man ja kaum irgendwie erwarten, wie, wenn jemand sich sozusagen mit dieser anderen Tradition auseinandergesetzt hat. Ja, Mythen sind vor allem Geschichten in einer unübersehbaren Vielfalt, der man eventuell eine Struktur oder verschiedene Strukturen unterstellt. Mhm. Und wenn ich jetzt noch einen Schritt weiter gehe, da ist mir Ricoeur eingefallen, mhm. weil der so ein ähnliches Modell hat. Wir haben auf der einen Seite den abstrakten Begriff und auf der anderen Seite das pralle oder das volle Leben. Und dazwischen steht die Erzählung, die Literatur, mhm. Geschichte und so weiter. Und von daher würde sich ein ganz anderes Modell anbieten, was dann in dem, was Sie zum Schluss angedeutet haben, interessant wäre der Übergang oder der Zusammenhang mhm. mit der Metaphorologie. Und könnten Sie vielleicht doch in der Richtung irgendeine Hypothese oder eine Anregung geben, weil in mhm. dieser Interpretation, finde ich, könnte man ein paar der Defizite, die Sie genannt haben, gegenüber Blumenberg wieder vielleicht mhm. aufheben.
Also einmal, ich würde in einem Punkt Ihnen widersprechen wollen. Also es gibt bei Blumenberg ganz bewusst eine Kritik daran, das Wesen des Mythos in irgendeiner Weise festzulegen, sondern sozusagen diese Weise von seinen Funktionen auszugehen, ist eine Kritik sozusagen an irgendwelchen Wesensdefinitionen. Da sagt er, das geht nicht, das können wir nicht tun. Deshalb überlegt er sozusagen ja, in welcher Weise hat der Mythos eigentlich gewirkt. Ich würde sagen, das ist ein Gegenprogramm zu allen sozusagen substantialistischen Versuchen, Wesen des Mythos festzulegen. Und das andere müsste man diskutieren, wenn man die beiden Bücher Höhlenausgänge und Arbeit im Mythos mal nebeneinander liegt. Und das Interessante ist, Höhlenausgänge ist in manchen eine Weiterentwicklung, und zwar, wo sehr viel deutlicher wird, dass das Programm der Mythostheorie in das Programm seiner Metaphern-Theorie gehört. Aber es bleibt, eine Konstruktion bleibt erhalten, und das ist interessant. Nämlich genau die, diese Fiktion, ja, was passiert, wenn der Mensch den Urwald verlässt und aufrecht in die Savanne geht. Ja? Komischerweise ist das sozusagen diese anthropologische Konstante, diese historische Fiktion, da haben ja auch alle möglichen Prähistoriker sofort gesagt, das ist alles Unsinn, was er da erzählt, auch dass der Mensch in Höhlen gelebt hat, das stimmt überhaupt gar nicht. Also auf Dauer, ja, also da gibt es ja eine große Diskussion drum, die haben ihm das ja alles relativ schnell um die Ohren gehauen. Aber das ist sozusagen, diese Fiktion ist geblieben, und dann kann man sich fragen, warum? Ja, in vielen Dingen hat es sich weiterentwickelt, aber irgendwie braucht er diesen Ansatzpunkt, in der Arbeit im Mythos noch sehr viel deutlicher, als aber auch noch in den Höhlenausgängen, er braucht diesen Ansatzpunkt sozusagen, um die ganze weitere Entwicklung, vor allen Dingen eben um die Entstehung von Kultur zu erklären und damit dann auch sozusagen alles, was Kulturleistung ausmacht. Und natürlich ist die Höhle eine Grundmetapher, und darum geht es ja dann, dass er diese sozusagen am Beispiel der Höhle sozusagen seine Metaphorologie auch erläutert. Aber auf der anderen Seite bleibt es eben bei solchen, man kann sagen, prähistorisch-anthropologischen Fiktionen. Ja, und das mal aufzulösen, das wäre ganz interessant. Ich habe da auch keine Antwort zu. Ich habe nur die Höhlenausgänge sehr deutlich daraufhin nochmal gelesen und gesehen, das ist der Ausgangspunkt, den er noch, also fast schärft nochmal Unterschied zu der Arbeit im Mythos. Ne? Obwohl damals eigentlich schon absehbar war, dass es eine hochproblematische Konstruktion ist, an überhaupt heute noch so einen Status Naturalis irgendwie zu konzeptualisieren, ist natürlich ja, mit ganz viel Risiken behaftet. Aber das ist ja, das tritt ja mit dem Anspruch auf, ich erzähle euch wirklich, wie es wirklich war. Ja? Da endet nämlich die ganze sozusagen Metaphern-Theorie, da endet die Rezeptionstheorie. Das kommt alles erst danach. Also da haben wir so einen Rest. Nicht? Und der hält sich durch, und da kann man natürlich sagen, gut, das hat einen systematischen Grund, er braucht das einfach, um sozusagen seine ganze Theorie zu entwickeln, aber da gibt es vielleicht auch andere Gründe dahinter, die man nochmal näher untersuchen müsste. Jedenfalls hängt die Metaphern-Theorie, hat sozusagen einen historischen Kern.
oder basiert auf einer historischen Fiktion, kann man auch sagen. Eine realgeschichtliche. Das soll ja realgeschichtlich so sein. Ist ja nicht ein Modell. Nicht? Bei Rousseau können Sie immer noch sagen, gut, er schreibt an einer Stelle, ja, muss man sich so vorstellen, ich weiß nicht, wie es wirklich gewesen ist. Das schreibt Blumenberg leider nicht. Wäre ja schön, habe ich immer gesucht, so eine Formulierung. Ja? Die gibt es aber nicht.
Wenn man verschiedene Werke von Blumenberg betrachtet, dann findet man da einen ähnlichen Grundzug wie in der Arbeitermythos. Mit dieser Grenzfiktion. Mhm. In Lebenszeit und Weltzeit ist das beispielsweise die Lebenswelt, die in dieser einen Schilderung auftaucht, in der eine Dorfbewohnerin nach Wegen gefragt wird, wohin die führen, und sie weiß gar nicht, wohin diese Wege führen. Und sie ist so sehr in ihrer Lebenswelt, in ihrer vertrauten Umgebung gefangen, dass sie die Frage noch nicht mehr stellt. Und gleichzeitig kommt aber diese Vorstellung auch, dass Lebenszeit und Weltzeit eine Schere bildet, die zunehmend dann auseinandergeht, als aus der Lebenswelt hinausführt. In Legitimität der Neuzeit, im dritten Teil, gibt es eine ähnliche Vorstellung in Bezug auf die Lebenswelt und die Neugierde. Oder aber in dem Aufsatz über den schöpferischen Menschen gibt es am Anfang die Vorstellung einer Art Konkurrenz von Wirklichkeit und Möglichkeit, die dann auf einer Stelle aufgeht. Also immer wieder gibt es solche Grenzen,
naja,
Fiktionen, die Blumenberg einführt, um dann eine bestimmte Entwicklung
einer
Schere gerade ausfindig zu machen. Das ist strukturell erstmal ähnlich wie in Arbeit
am Ja.
Das hat inhaltlich dann gerade entgegengesetzt. Denn in diesen Werken geht es ja darum, dass aus der Lebenswelt herausgeführt wird.
Ja.
Ich würde jetzt das Verhältnis dieser Grenzfiktion, ich glaube, Blumenberg sieht zumindest in Lebenszeit und Weltzeit so zueinander interessieren. Sie sind zeitlich natürlich verschieden gelagert.
Also ja.
Diese Grenzfiktion in Arbeit am Mythos betrifft eine ganz andere Schwelle als die der griechischen Klassik.
Ja, man könnte kurz sagen, die Grenzfiktion dient ihm dazu, das einen Ursprung anzugeben, ohne sozusagen in eine Ursprungsphilosophie zu verfallen. Ja, er will ja sozusagen eine Grenze angeben, an dem sozusagen überhaupt von Kultur gesprochen werden kann. Und dann sozusagen seine ganze Theorie entwickeln, wie Kultur zu dem geworden ist, was sie ist, inwieweit sozusagen sie dem Mängelwesen Menschen eben geholfen hat, sich durchzusetzen. Und deshalb braucht er das. Ja, also im Grunde dient es fast die Spiegelverkehr zu den Grenzfiktionen, die Sie genannt haben, also was Lebenszeit und Weltzeit zum Beispiel angeht. Ja, er muss sozusagen, und deshalb denke ich auch, dass er es in Höhlenausgängen nochmal zugespitzt hat, weil er das sozusagen als, also ich finde es interessant, dass Sie es hingewiesen haben, ich glaube auch, dass es so ist, also weil diese Art von Grenzfiktion braucht, um seine ganze Theorie der Kultur letztlich zu erklären. Und die sozusagen das Phänologische kommt von der anderen Seite. Ja, die treffen sich sozusagen, ich würde das eben so von beiden Seiten irgendwo sehen. Aber das Interessante ist eben, er will keine Ursprünge, wendet sich ausdrücklich, habe ich ja auch zitiert, wendet sich ausdrücklich gegen Ursprungsphilosophie, und trotzdem konstruiert er einen solchen Ursprung. Ja, also da gibt es einen ganz deutlichen Selbstwiderspruch auch. Ne? Er nennt es nur nicht Ursprung. Das ist der Punkt.
Ja, ich würde auch gerne noch eine Frage stellen. Und zwar, wir haben jetzt viel über den Mythos gesprochen und davon, dass sich Blumenberg gegen so eine vielleicht traditionelle, gängige Auffassung wendet, wonach der Mythos durch eine bestimmte Form philosophischer oder dann wissenschaftlicher Rationalität getilgt werden könnte, dass man ihn los wird, sozusagen vom Mythos zum Logos und so weiter. Also Sachen, und darin steckt natürlich dann auch eine Ernst, das hat mich auch überzeugt, also dass darin auch eine polemische Antwort liegt auf die Dialektik der Aufklärung, die kritische Theorie, die sozusagen ihre gute Seite hat und ihre eher problematische Seite, vielleicht gerade mit Blick auf dieses anthropologische Fundament. Meine Frage zielt darauf, wenn Blumenberg jetzt von einer, sagen wir mal, mythischen Rationalität spricht, grenzt er sie dann von anderen Formen von Rationalität ab? Und wenn ja, wie macht er das eigentlich? Also das wäre aus meiner Sicht hier eine interessante Frage. Also wenn man sich überlegt, naja, wenn er das anders macht als gängige Theorien vielleicht oder traditionelle Theorien, die mit dem Mythos umgegangen sind, wie lässt sich dann diese Differenzierung, mythische Rationalität und andere Sorten von Rationalität, wie lässt sich dann alternativ überhaupt durchführen. Das führt dann wahrscheinlich irgendwie wieder zurück zu dem Problem Anthropologie, ne, nehme ich mal an. Und da hätte ich dann auch noch die Anschlussfrage, also zum einen, ganz speziell haben Sie davon gesprochen, dass Blumenberg eine Tradition philosophischer Anthropologie des 18. Jahrhunderts wieder aufnimmt, haben aber jetzt nur im Grunde auf Philologen rekurriert, beziehungsweise auch auf ein paar Autoren, die man vielleicht zum Umfeld der Aufklärungsphilosophie verorten kann. Aber was mich ein bisschen erstaunt hat, war, dass Sie von philosophischer Anthropologie gesprochen haben. Und mich würde einfach interessieren, ob Sie damit gemeint haben, dass diese Autoren des 18. Jahrhunderts quasi eine philosophische Anthropologie entwickelt haben. Mhm. Zum einen und zum anderen würde mich interessieren, wie das Verhältnis aussieht zwischen philosophischer Anthropologie und Evolutionsbiologie, eben in der Art und Weise, wie Blumenberg das konzeptionalisiert. Also wie ist es überhaupt verträglich? Also wenn man jetzt sozusagen so eine selektionistische Grundauffassung der Evolution von Lebewesen hat, wie kann man dann eigentlich an so einer Mängelwesenstruktur, wie kann man daran festhalten? Also wie macht Blumenberg das verträglich?
Ja, schwierige Fragen. Das erste sicherlich. Also das hängt damit zusammen und Blumenberg entwickelt es ein bisschen deutlicher in dem Beitrag, in dem er ja sozusagen die Grundstruktur seines Buches dann schon früh dargelegt hat, nämlich in dem Band für diese Poetik und Hermeneutik, Tagung, Terror und Spiel. Also in der Tat gibt es verschiedene Rationalitäten, die abhängig sind von einem bestimmten Status von Wirklichkeit. Das Spannende, dass Blumenberg in dem frühen Aufsatz sagt, dass er eben sozusagen unsere Konzeption von Wirklichkeit eine je verschiedene ist, unterschiedlich welcher Epoche wir uns befinden. Dass die Griechen unter Wirklichkeit etwas völlig anderes verstanden haben, nämlich zum Beispiel eben noch die Epiphanie eines Gottes für möglich gehalten haben, was später verloren gegangen ist. Und dass sich sozusagen entsprechend dieser Sicht von Wirklichkeit dann auch jeweils eine unterschiedliche Rationalität ausgebildet hat. Also da gibt es ganz wichtige Hinweise, die er an anderen Stellen dann auch noch näher erläutert. Einiges hat er sicherlich auch von Cassirer übernommen. Wichtig ist eben überhaupt, da haben Sie ja gerade nochmal darauf hingewiesen, dieser starke Impuls darauf, überhaupt den Mythos nicht gegen den Logos zu stellen, sondern den Mythos eben schon als Form der Rationalität zu verstehen. Da ist er sich nicht der Einzige, das hat er eben teilweise von der Dialektik der Aufklärung, aber auch von so jemandem wie Lévi-Strauss zum Beispiel übernommen. Also das hängt zusammen. Das Zweite, da könnte man jetzt sehr viel zu sagen zur Anthropologie des 18. Jahrhunderts. Ich habe das mal versuchsweise hier unter philosophischer Anthropologie getan, weil es natürlich teilweise, ich habe ja auch Kant erwähnt, teilweise natürlich explizit Philosophen sind, aber diejenigen, die ich erwähnt habe, auch einen enormen philosophischen Einfluss haben. Also Herder zum Beispiel. Können Sie sagen, was ist Herder? Ein Dichter, ja, ein Theologe, ein Philosoph, er ist alles. Und hat eben mit seiner Auffassung eben eine riesige Wirkung gehabt, die sozusagen unmittelbar philosophisch auch umgesetzt worden ist. Jemand wie Heine zum Beispiel, Heines Mythenauffassung, natürlich war Heine von Natur aus erstmal ein Philologe, aber die Wirkung war sozusagen gleich in der Geschichtswissenschaft und war gleich in der Philosophie auch da. Also ich hätte vielleicht sagen, historisch-philosophische Anthropologie sagen müssen, also die Grenzen nur dieser Wissenschaften waren im 18. Jahrhundert einfach so fließend, dass sozusagen sich enorm wechselseitig befruchtet haben. Was zu einer spannenden Frage führt, wo es also bisher auch nicht viele Untersuchungen gibt. Man muss natürlich auch denken, wie der Fächerkanon sich aufgespalten hat und wie es sich entwickelt hat. Aber interessant ist, dass die Mythologie dann später keinen Ort mehr gehabt hat im 19. Jahrhundert an den deutschen Universitäten. Also Kreutzer war meines Wissens der Letzte, nicht, der so einen Lehrstuhl noch für Mythologie hatte. Und danach, also um 1830, ist das aufgespalten worden, das Fach. Und wurde einfach sozusagen dann teilweise bei der Altphilologie, bei der Philosophie, bei der Literaturwissenschaft, bei der Theologie und so weiter behandelt. Also das könnte man auch so wissenschaftsgeschichtlich ganz interessant sehen. Ja, die letzte Frage ist vielleicht am schwierigsten. Wie verträgt sich das? Ich weiß es nicht, kann ich ganz ehrlich sagen. Also bei Blumenberg gibt es viele Dinge, die nebeneinander stehen, die sich für mich auf den ersten Blick nicht vertragen. Wo man, und das war ja mein Weg erstmal sozusagen, da bin ich Philologe, erstmal zu fragen, woher hat er eigentlich das ganze Zeug? Was sind eigentlich seine Quellen? Und zum Beispiel Gehlen wird nur an einer einzigen Stelle einmal kurz erwähnt, ist aber sicherlich eine seiner entscheidenden Quellen, die aber mehr oder weniger bewusst verdeckt wird. Also es gibt sozusagen einen starken einen starken Akzent auf der Evolutionsbiologie. Er bekennt sich, das habe ich ja zitiert, auch politisch als Selektionist. Das habe ich ja gesagt, das hängt ein bisschen natürlich mit der Ritterschule auch zusammen. Das, was sich durchgesetzt hat, ist erstmal da und sozusagen von daher unhinterfragbar. Ja, wenn jemand fragen muss, muss er sozusagen erstmal nachweisen, dass das irgendwie was Schlechtes ist. Ja, also das ist so dieser Gestus, den wir ja auch von der Ritterschule kennen. Und da steht sozusagen ein bisschen neben diesen anderen Tendenzen, auch neben diesen fortschrittlichen Tendenzen, an die Sie gerade erinnert haben, die es durchaus auch gibt, ja, diesem starken rezeptionsgeschichtlichen Aspekt auch. Aber im Grunde kann man sagen, er treibt so eine darwinistische Rezeptionsgeschichte. Also da ist er sozusagen, unterscheidet er sich dann auch von jemandem wie Gadamer oder in der Literaturwissenschaft Jauss oder sowas. Aber weil er das wahrscheinlich eben braucht, um seine spezifischen Begriffe von Kultur zu unterstreichen. Die Bedeutung von Kultur, die ist ihm entscheidend wichtig. Und dazu braucht er wahrscheinlich diese Art von Konstruktion.
Ja, noch Gelegenheit vielleicht für eine letzte Frage? Ja, macht sie
das. Wie fängt Blumenberg denn das Lernen aus der Mythos? Gibt es so etwas wie im kulturellen das Lernen, das sich sozusagen auf der Gesellschaft aus dem Mythos ergibt? Muss man sozusagen das Lernen im Mythos eher als Betrachtes sehen, zur alltäglichen Alltagsbewältigung? Gibt es Fortschrittlichkeit in einem Mythos?
Berührt eine entscheidende Frage, berührt das Verhältnis von Mythos und Geschichte natürlich. Also einmal Geschichte und Geschichten, die hängen eben zusammen. Also Lernen insofern als natürlich, dass Geschichten erzählen auch das Wissen, das damalige historische Wissen über verschiedene Generationen einfach weiter vermittelt. In dem Punkt ja. Nicht? Bevor sozusagen das dann aufgeschrieben wird, haben wir sozusagen, ist das die einzige Form sozusagen in der Tat dann zu lernen und auch Wissen zu transportieren, obwohl, muss man sagen, bei Blumenberg dieser Aspekt zwar erwähnt, aber er stellt ihn nicht ins Zentrum, sondern für ihn ist eigentlich die Frage interessanter, was an Mythen macht sie fähig, einmal überhaupt zu überleben, in der Tat dieses verschiedene Erzählen von Generation zu Generation zu überleben, natürlich mit Änderungen und Ausschmückungen und all diesen Dingen, und warum haben sich dann so bestimmte Mythen eigentlich durchgesetzt. Ja, aber dieser Lernaspekt hängt wesentlich damit zusammen und der hängt einfach mit der Frage, mit dem Problem zusammen, dass es sozusagen die frühe Form der Geschichtsschreibung oder Geschichtserzählung einfach war. Ja, aber wie gesagt, es gibt den Aspekt, aber für Blumenberg ist er nicht zentral.
Gut, vielen Dank, Herr Janne, für den Vortrag.
Ja, ich danke Ihnen auch.